Stalingrad.
Am 2. Februar 1943 flog ein Fernaufklärer der deutschen Luftwaffe über Stalingrad und setzte folgende Meldung ab. In Stalingrad keine Kampftätigkeiten mehr. Die Stadt an der Wolga war zum Massengrab geworden. Auch nach mehr als 60 Jahren wissen wir nicht genau, wie viele deutsche Soldaten umgekommen sind. Die Sowjets zählten später 147.000. Nach Berechnungen des Freiburger Militärhistorikers Rüdiger Obermanns wurden 195.000 deutsche Soldaten eingeschlossen. 29.000 wurden ausgeflogen, 60.000 starben im Kessel. Von den 110.000, die gefangen genommen wurden, starben 105.000 in sowjetischen Lagern. Nur rund 5.000 überlebten, von denen einige erst 1955/56 in die Heimat zurückkehrten. Die deutsche Wehrmacht hatte die bis dahin größte Niederlage erlitten in einem Krieg, den der Historiker Ernst Nolte den ungeheuerlichsten Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg der Neuzeit genannt hat. Und für diesen Krieg hatte sich die Wehrmacht von Hitler und dessen Paladin in die Pflicht nehmen lassen. Wenn mit Blick auf Stalingrad gesagt worden ist, die Tatenlosigkeit der obersten militärischen Führung habe sie um ihre Ehre gebracht, dann muss man dem entgegenhalten, dass dies schon ein Jahr zuvor mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 geschehen war. Möglicherweise sogar früher. Mit Barbarossa sollte Lebensraum im Osten erobert werden, wie es hieß. Dieses Konzept war im Dezember 1941 vor Moskau vorerst gescheitert. Im Frühjahr, Sommer 1942 reichten die militärischen Kräfte nur noch zur Offensive an einem Frontabschnitt aus. Laut Führeranweisung sollte es jetzt darum gehen, wie es hieß, den Feind vorwärts den Don zu vernichten, um sodann den Übergang über den Kaukasus selbst zu gewinnen. Stalingrad sollte dabei erreicht oder zumindest so unter die Wirkung schwerer Waffen gebracht werden, dass es als weiteres Rüstungs- und Verkehrszentrum ausfallen würde. Das war eine gigantische Aufgabe, die nur bei einem völligen Zusammenbruch des Gegners zu schaffen war. Aber zu diesem Zusammenbruch kam es auch diesmal nicht. Auch die von Barbarossa bekannten Gefangenenmassen blieben aus. Die Sowjets wichen jetzt geschickt in die Weite des Raumes aus. Eine folgenreiche Fehlentscheidung Hitler war es dann, dem Vorstoß in Richtung Kaukasus Priorität einzuräumen und durch Abzug einer Panzerarmee die Zangenbewegung auf Stalingrad aufzugeben. Für den Angriff auf Stalingrad blieb damit nur die 6. Armee. Ihre Spitzen erreichten am 23. August 1942 nördlich von Stalingrad die Wolga. Am selben Tag flog die Luftwaffe mit 600 Maschinen den schwersten Angriff seit einem Jahr. Stalingrad versank in Schutt und Asche. Als die Deutschen in die Stadt eindrangen, leisteten die Sowjets erbitterten Widerstand. Zur Verteidigung Stalingrads wurden, wie wir heute wissen, in großer Zahl Soldaten aus Strafbataillonen eingesetzt. Wer zurückwich, wurde von den eigenen Leuten erschossen. Um jeden Meter Boden wurde gekämpft, um jedes Haus, um jeden Trümmerhaufen. Stalingrad war mehr als nur eine wichtige Industriestadt an der Wolga. Sie trug seit 1925 Stalins Namen. Sie durfte nicht fallen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wollte jetzt auch Hitler diese Stadt unbedingt einnehmen. Anfang Oktober verlangte Hitler die völlige Inbesitznahme Stalingrads. 4 Wochen später waren denn auch 90% der inzwischen vollständig verwüsteten Stadt in deutscher Hand. Stalingrad ist keine Stadt mehr, schrieb ein deutscher Offizier, aber sie fiel nicht. Und das, obwohl Hitler dies bereits öffentlich angekündigt hatte. Am 30. September hatte er im Berliner Sportpalast erklärt, die Wehrmacht werde Stalingrad berennen und es auch nehmen. Kein Mensch werde sie von dieser Stelle mehr wegbringen. Am 19. November 1942 griff die Rote Armee nördlich und südlich Stalingrads mit über 1 Million Soldaten im Rücken der 6. Armee an, durchbrach die deutsch-rumänische Frontlinie und schloss am 22. November bei Kalatsch den Ring um die Stadt. Die 6. Armee saß in der Falle. Das Schicksal der Armee entschied sich in diesen Tagen unmittelbar nach diesem 22. November. Ihr Oberbefehlshaber, General Friedrich Paulus, und mit ihm die Befehlshaber der 4 Armee bzw. Panzerkorps der 6. Armee wussten, dass in dieser Situation der Ausbruch die einzige Möglichkeit zur Rettung der Armee war. Seit dem 21. November liefen alle Anträge bei Hitler in diese Richtung. Sie wurden darin vom Oberkommando der Heeresgruppe B unterstützt. Was sich inzwischen im Führerhauptquartier in Rastenburg in der Wolfschanze in Ostpreußen abspielte, ist nicht mehr vollständig zu rekonstruieren, für die Gesamtbeurteilung aber auch nicht von entscheidender Bedeutung. Entscheidend ist, dass Hitler, der am 22. November vom Obersalzberg nach Rastenburg fuhr, von Anfang an entschlossen war, Stalingrad nicht aufzugeben. Hitler teilte am Abend mit, die 6. Armee muss wissen, dass ich alles tue, um ihr zu helfen und sie zu entsetzen. Paulus erhielt von der Heeresgruppe den knappen Befehl, Armee aushalten, weiterer Befehl folgt. Paulus machte am 23. November in einem Funkspruch an Hitler klar, dass die Armee, wie es hieß, in kürzester Zeit vernichtet werde, wenn nicht sofortige Herausnahme aller Divisionen aus Stalingrad erfolge. Gleichzeitig begann man in Stalingrad mit Vorbereitungen für den Ausbruch. Da kam am 24. November gegen den Rat der Generäle Hitlers Haltebefehl, Führerentscheidung, wie das damals hieß, nämlich Bildung eines Kessels, jetzige Wolgafront und jetzige Nordfront sind unter allen Umständen zu halten, Luftversorgung. Im Grunde wurde damit schon das Todesurteil über die 6. Armee gesprochen. Spätestens hier hätte sich die Frage nach den Grenzen des militärischen Gehorsams stellen müssen. Einer stellte diese Frage, der kommandierende General des 51. Armeekorps, General von Seydlitz. Seine Denkschrift vom 25. November für Paulus gehört zu jenen bewegenden Dokumenten, die auch für spätere Generationen von bleibendem Wert sind. Seydlitz machte Paulus die Lage klar, die dieser sehr wohl überblickte, und versuchte ihn zum Handeln gegen Hitlers Befehl zu bewegen, um die Katastrophe zu vermeiden. Paulus reichte die Denkschrift weiter, versehen mit folgendem Kommentar von General Schmidt, seinem Chef des Stabes: Wir haben uns nicht den Kopf des Führers zu zerbrechen und General von Seydlitz nicht den des OB. Der OB war der Oberbefehlshaber Paulus. Paulus war kein Soldat des Kadavergehorsams. Er hatte seine Zweifel, hoffte auf Generalfeldmarschall Erich von Manstein, den Oberbefehlshaber der neuen Heeresgruppe Don, und dessen Zusage vom 24. November, wir werden alles tun, sie herauszuhauen. Am 26. November machte Paulus einen letzten Versuch. Er forderte von Manstein für den alleräußersten Fall die Genehmigung zum Handeln nach Lage. Unter Hinweis auf den Führerbefehl lehnte Manstein ab. Gleichzeitig versuchte er, Paulus von dessen Gewissensnöten zu befreien, als er schrieb: Was wird, wenn die Armee in Erfüllung des Befehls des Führers die letzte Patrone verschossen haben sollte? Dafür sind Sie nicht verantwortlich. So einfach war das offenbar. Paulus, inzwischen zum Generaloberst befördert, gab den Leitspruch aus an seine Soldaten: Drum haltet aus, der Führer haut euch raus. Die 6. Armee benötigte mindestens 500 bis 600 Tonnen Nachschub täglich. Hermann Göring, der Chef der Luftwaffe, hatte die entsprechende Zusage gemacht, auf die sich wiederum Hitler stützte und die geradezu abenteuerlich war. Die tatsächlich eingeflogenen Mengen überschritten im Durchschnitt bis zum Ende, am 2. Februar 1943, nicht 100 Tonnen pro Tag. Das hieß schlicht und einfach, die 6. Armee siechte dahin und verhungerte. Der Armeearzt sprach Anfang Jänner von einem Hungerexperiment großen Stils. Und das meinte er nicht einmal ironisch. Als am 19. Dezember der Entsatzangriff der 4. Panzerarmee unter General Hoth 48 Kilometer vor dem Kessel stecken blieb, war die Armee nicht einmal mehr in der Lage, ihr entgegenzustoßen. Zum einen reichte der Treibstoff für die Panzer nur noch für 20 Kilometer. Die Truppe war abgekämpft. Zum anderen hatte Hitler die Genehmigung zum Gesamtausbruch der 6. Armee als letzte Möglichkeit erneut verweigert. Am 20. Dezember 1942 gab es die ersten Hungertoten. Am 26. Dezember notierte ein Offizier aus dem Stab der 6. Armee, in kurzer Zeit müsse die physische Widerstandskraft derart gering werden, dass, wie es da hieß, bei der großen Kälte der Moment kommt, wo der einzelne Mann sagt: Jetzt ist mir alles scheißegal und einfach langsam erfriert oder vom Russen überrannt wird. Ab Mitte Jänner 1943 erhielt ein Teil der Truppe überhaupt nichts mehr zu essen. Mit dem Verfall der physischen Kräfte sank die Kampfmoral. Fälle von Selbstverstümmelungen häuften sich. Immer mehr Soldaten ließen absichtlich einzelne Gliedmaßen erfrieren in der Hoffnung, ausgeflogen zu werden. Um die Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten, wurden Disziplinverletzungen unnachgiebig verfolgt. In nur 8 Tagen im Jänner 1943 wurden allein im Bereich von 4 Divisionen 364 Todesurteile wegen Feigheit, unerlaubter Entfernung von der Truppe, Fahnenflucht und Verpflegungsdiebstahl ausgesprochen und auch vollstreckt. Zum Vergleich, die Zahl der Todesurteile im gesamten übrigen Feldheer im 4. Quartal 1942 betrug 578. Feldpostbriefe in die Heimat ließen erahnen, wie die Lage in Stalingrad war. Ein Hauptmann schrieb Mitte Jänner an seine Frau: »Bitte traure und weine nicht um mich, wenn du dieses mein letztes Lebenszeichen erhältst. Ich stehe hier draußen in eisigem Sturm auf verlorenem Posten in der Schicksalsstadt Stalingrad. Seit Monaten eingeschlossen werden wir morgen zum letzten Kampf Mann gegen Mann antreten. Wir sind ganz allein, ohne Hilfe von außen. Hitler hat uns sitzen lassen. Die Männer meiner Batterie ahnen es auch, aber sie wissen es nicht so genau wie ich. So sieht also das Ende aus.« Am 8. Jänner 1943 boten die Sowjets die Kapitulation an. Paulus lehnte das Angebot als Feindpropaganda ab und befahl darüber hinaus, zukünftige Parlamentäre durch Feuer abzuweisen. 2 Tage später trat die Rote Armee zum Angriff an, spaltete den Kessel und erdrückte ihn. Es gab keinen organisierten Widerstand mehr und es gab nun überhaupt keinen Sinn mehr im Aushalten, wenn es ihn denn je gegeben hatte, um sowjetische Truppen zu binden. Am 22. Jänner bat Paulus endlich, dem sinnlosen Sterben durch Kapitulation ein Ende zu bereiten. Hitler lehnte ab, Paulus gehorchte und schickte eine Woche später noch ein Glückwunschtelegramm an Hitler zum 10. Jahrestag der Machtübernahme am 30. Jänner. Am 2. Februar war der Kampf zu Ende. Zuvor hatte Hitler Paulus noch zum Generalfeldmarschall befördert, offenbar in der Erwartung, dass dieser eher Selbstmord begehen statt kapitulieren würde. Paulus sah das anders und kapitulierte. Was bleibt als Fazit? Stalingrad war mehr als nur eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Mit Stalingrad war für alle sichtbar der Mythos von der Unbesiegbarkeit der deutschen Wehrmacht dahin. Stalingrad war einer der entscheidenden militärischen Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg. Die Art und Weise aber, wie die 6. Armee unterging, verraten und verkauft von der politischen und militärischen Führung, gibt Stalingrad seinen besonderen Stellenwert. Schärfer als andere militärische Ereignisse zeigt Stalingrad den Größenwahn der politischen Führung und das Problem des sittlichen Ungehorsams. Es geht um Schuld und Verantwortung der obersten Führung und um die Frage, wo der Gehorsam endet. Es geht um den Missbrauch deutschen Soldatentums und um unsägliches menschliches Leid, letzteres auch auf Seiten der Sowjets. In Deutschland trat Ernüchterung ein. Gegner des Regimes fassten Mut. An den Wänden erschienen Graffiti, die Hitler als Stalingrad-Mörder angriffen. Es gab Widerstand im Untergrund, etwa in München, im Umkreis der Studenten Sophie und Hans Scholl, die Weiße Rose. Ein Hausmeister verriet sie, sie wurden hingerichtet, während Goebbels zum totalen Krieg aufrief. Von Hitler sind keinerlei persönliche Regungen über das Ende der 6. Armee bekannt. Er wollte lediglich keine Musik mehr hören, wie er zu Goebbels sagte.